Es ist Mittwoch, der 11. März 2026. Sie hören Konterfunk aktuell, am Mikrofon ist Stefan Milius. Im Krieg wird zu Waffen gegriffen, zu Panzern, zu Drohnen, zu Abwehrsystemen, aber auch zu Tastaturen und Kameras. Propaganda war schon immer ein wichtiges Instrument von Regierungen, nicht nur, aber vor allem in Konfliktsituationen. Dr. Jonas Tögel von der Universität Regensburg ist Propagandaforscher. Er beschäftigt sich mit Manipulations- und Lenkungsmaßnahmen, mit denen unser Denken beeinflusst werden soll. Aktuell liefert ihm der Krieg im Iran dafür mehr als genug Anschauungsmaterial. Wir sprechen mit ihm darüber, wie moderne Propaganda aussieht und wie sie sich auswirkt. In der Schweiz kann man Asyl beantragen und wenn man dieses nicht erhält, darf man immer noch auf eine sogenannte vorläufige Aufnahme hoffen. Immer mal wieder wird aus dieser dann sogar ein Dauerzustand. Das liegt nicht zuletzt an der Justiz. Das Bundesverwaltungsgericht in der Schweiz ist bekannt dafür, dass es eine Wegweisung im Zweifelsfall gern und oft als unzumutbar einstuft. Die Betroffenen können dann im Land bleiben. Bei uns zu Gast ist ein Kritiker dieser Entwicklung, der Rechtsanwalt Pascal Schmid, Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei. 1868 wurde an der Universität Zürich erstmals eine Frau als Studentin zugelassen, damals eine kleine Revolution. Heute würde sie sich nicht mehr ganz so einsam fühlen, denn in diversen Studienbereichen sind die Frauen bereits in der Mehrheit. Auch Zeitungsredaktionen werden immer weiblicher, ebenso die Richterbänke. Die Feminisierung ist auf dem Vormarsch. Die Journalistin Daniela Niederberger ist überzeugt, für die Gesellschaft als Ganzes ist diese Entwicklung nicht zwingend positiv. Wir fragen sie heute, was hinter ihrer These steckt und welche negativen Begleiterscheinungen sie befürchtet. Bei den Wahlen in Baden-Württemberg konnte die FDP ihre Reise Richtung Bedeutungslosigkeit nicht stoppen. Die Strategie, auf Anschlussfähigkeit statt auf klare Kante zu setzen, scheint nicht aufzugehen. Dazu hören Sie einen Kommentar von Martin Mocharski. Soweit die Themen heute hier bei Konterfunk aktuell. Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Dieses geflügelte Wort soll vor über 100 Jahren erstmals gefallen sein und es ist aktueller denn je. Was wahr ist und was halb wahr oder schlicht erfunden, das ist im Zeitalter der künstlichen Intelligenz selbst für das geschulte Auge oft schwer zu unterscheiden. Dass Kriegsparteien diese Möglichkeiten für ihre eigenen Zwecke nutzen, scheint da nur logisch. Dr. Jonas Tögel ist Amerikanist und Propagandaforscher, er ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Regensburg tätig. Er geht unter anderem der Frage nach, welche Manipulations- und Steuertechniken von Regierungen im Einsatz sind, wie sie funktionieren und was sie bewirken. Am Beispiel des Kriegs im Iran lässt sich das besonders gut illustrieren und das tun wir heute im Gespräch. Guten Tag, Herr Tögel.
Hallo, Herr Milius.
Herr Tögel, zunächst allgemein. Mit den Mitteln der Propaganda versucht ja jemand, Einfluss auszuüben auf eine bestimmte Gruppe. Mit einseitigen oder auch verfälschten Informationen sollen Meinungen geformt werden. Wie alt ist denn die Idee der Propaganda eigentlich? Wie lange zurück lässt sich ein systematischer Einsatz von Propaganda nachweisen?
Die ist eigentlich uralt. Also da könnten wir jetzt schon zurückgehen zu den Griechen. Die wussten schon, wie man Menschen eigentlich überzeugt. Das war diese Kunst der Rede. Und wenn man sich heute die Texte wieder anschaut, die klingen erstaunlich aktuell. Also da haben wir so Dinge wie Argumentum ad nauseam, also dass man Dinge immer und immer wiederholt, oder Argumentum ad personam, dass man Menschen gezielt angreift. Oder, also diese griechische Rhetorik ist da schon ein ganz guter Fundus. Und durch die Jahrhunderte oder eigentlich durch die Jahrtausende durch haben wirklich immer wieder die Regierenden versucht, das Volk davon zu überzeugen, dass sie zu Recht an der Macht sind, dass ihre Kriege gerechtfertigt sind und dass eigentlich auch die Unterdrückung der Menschen, dass das alles Gottes Wille ist oder wessen Wille auch immer. Also wir haben eigentlich durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hindurch, haben wir immer wieder eine unterdrückte Masse und eine sehr kleine Gruppe, die sich selbst als Elite bezeichnet, die da von diesen Techniken einfach profitiert. Und was jetzt eigentlich das Besorgniserregende ist, in den letzten 100, 120 Jahren haben wir durch die psychologische Forschung, durch die Sozialwissenschaften, durch die Geschichtswissenschaften etc. das Ganze nochmal einfach zugespitzt. Propaganda hat sich immer mehr professionalisiert. Und dann haben wir noch die Medien, die mit dazukommen, wo einfach wir inzwischen wissen, dass Menschen 8, 10 Stunden etc. teilweise noch mehr vor den Bildschirmen verbringen, dass sie die Informationen dadurch aufnehmen, dass sie ihr Weltbild dadurch formen und dann werden die Menschen dadurch natürlich noch leichter zu steuern, sind noch mehr beeinflussbar und da stehen wir heute eigentlich, Stichwort kognitive Kriegsführung der NATO, da, dass der Geist des Menschen zum offiziellen Schlachtfeld der Militärs geworden ist. Viele kriegen es gar nicht mit, aber da sind wir einfach momentan ja, mittendrin.
Dann spulen wir nach vorne, gehen auf die aktuellen Ereignisse ein, den Krieg im Iran. Sie haben bereits Zusammenhänge aufgezeigt zur Geschichte. Dieser Krieg ist 10 Tage alt. Sind Sie da schon auf Propaganda gestoßen, auf Erzählungen, mit denen uns die eine oder andere Seite hinters Licht führen will?
Also was mir einfach wichtig ist, zu verstehen, dass im Iran-Krieg einfach eine sehr dünne Geschichte erzählt wird, dass sich auch Donald Trump in konkreten Aussagen selbst widersprochen hat, dass er zunächst gesagt hat, es geht um einen Regimewechsel und dann ist klar geworden, das ist wohl nicht möglich, dass die Israelis gesagt haben und das haben wir ja bei Netanyahu, dass er über 30 Jahre gesagt hat, der Iran ist kurz davor, eine Atombombe zu entwickeln und auch diese Geschichte ist wieder aufgegriffen worden, dass wir angeblich den Schutz der Zivilbevölkerung haben, aber gleichzeitig den Land, das mit den Maßnahmen und den Sanktionen, unter denen es natürlich gelitten hat, erst recht die Zivilbevölkerung geknechtet wurde. Wir haben im Moment Bombardierungen teilweise von Schulen, wir haben getötete iranische Zivilisten und da glaube ich, ist einfach die Berichterstattung sehr dünn und die Hintergründe, die werden kaum beleuchtet und die Hintergründe scheinen doch auch zu sein und das ist, denke ich, was Wichtiges, dass es eine religiöse Komponente gibt, die auch mit reinspielt. Und diese ganzen Hintergründe, geostrategische Gründe, die werden sehr, sehr wenig beleuchtet. Es wird auch kaum gesagt, dass der Krieg wirklich illegal ist, dass er gegen das Völkerrecht verstößt. Und da, glaube ich, ist der Iran-Krieg, weil die Propaganda so dünn ist und so unprofessionell gemacht, wirklich ein gutes Beispiel jetzt, an dem die Menschen verstehen können, wie sie eigentlich belogen werden.
Damit sind wir also schon bei den aktuellen Ereignissen, dem Krieg im Iran, der ist rund 10 Tage alt. Sie haben bereits angedeutet, dass wir da auch Fälle von Propaganda haben. Das kann sich aber nicht darin erschöpfen, dass man einfach das mit den Atomwaffen sagt. Gibt es weiteres, was für Sie darauf hinweist, dass die USA im Fall des Iran mit Propagandaerzählungen arbeiten?
Ja, es passt einfach. Als Propagandaforscher schauen wir auf, was ist die geostrategische Realität und was sind die Geschichten, die erzählt werden. Und da passen einfach die Geschichten, die erzählt werden und die geostrategische Realität überhaupt nicht zusammen. Also wir haben einen illegalen Krieg von Israel und den USA gegen den Iran, der geführt wurde eigentlich fast ohne propagandistische Vorbereitung. Wir haben sehr dünne Geschichten, wo gerechtfertigt werden soll, der Krieg mit entweder dem Schutz Israels vor einem iranischen Atomprogramm, wo amerikanische Geheimdienste selbst gesagt haben, dieses Atomprogramm gibt es eigentlich nicht. Es geht um den Schutz der Zivilbevölkerung oder was vielleicht dann noch ehrlicher ist, es geht um die Ölreserven. Aber wir haben einfach dünne Propagandageschichten, wir haben widersprüchliche Erzählungen und mein Eindruck ist einfach, dass die USA hier Hals über Kopf in diesen Krieg unüberlegt gestolpert sind, dass sie es nicht mal propagandistisch vorbereitet haben, wie zum Beispiel 2003 im Irak noch, als Colin Powell gesagt hat, es gibt Massenvernichtungswaffen und das Ganze ist monatelang vorbereitet worden.
In der Regel schenken sich ja aber in einem Krieg beide Seiten nichts. Es gab unlängst auch eine Expertin im Radio, die fand, der Iran sei militärisch besiegt. Jetzt versuche das Regime mit Propaganda an der Macht zu bleiben, Propaganda bei der eigenen Bevölkerung. Ist das umgekehrt auch auf jener Seite zu beobachten?
Also natürlich sagen beide Seiten, ihr Krieg ist gerecht und gut und jeder möchte eigentlich seinen Kampf als gerechtfertigt darstellen. Aber wenn Sie das Völkerrecht anschauen, dann ist die Analyse doch ziemlich klar, dass die Angriffe von Israel und den USA illegal sind. Sie sind nicht vom Völkerrecht gedeckt. Und wenn aber andererseits der Iran sich wehrt und dann sozusagen auch amerikanische Militärstützpunkte in der Region angreift, dann ist dieser Angriff wieder vom Völkerrecht gedeckt. Das heißt, hier ist doch das Völkerrecht bei den Vergeltungsschlägen auch des Iran klar auf Seite des Iran, wenn sie sich gegen militärische Ziele richten. Und ich halte auch die Aussagen, das ist jetzt einfach meine vorübergehende Analyse, aber ich halte diese Aussagen, dass der Iran militärisch besiegt wäre, für unglaubwürdig, weil man einfach weiß, die haben sehr viele Tunnels gebuddelt, die haben dort sehr viele Raketen. Und ich denke, der Krieg wird nicht so schnell vorbei sein, sondern das, denke ich, ist auch wieder was, was die Einschätzung der Lage erschwert, wenn wir denken, jetzt können wir da rausgehen in 1, 2 Wochen und sagen, jetzt ist alles gut. Das, denke ich, wird nicht funktionieren, sondern da werden die Iraner sagen, ihr habt uns schon so oft bombardiert und jetzt ist Schluss.
Der Sinn der Propaganda aus Sicht des Urhebers ist es ja, dass sie nicht als solche erkannt wird, aber immer mal wieder werden Propagandakampagnen als solche enttarnt, zumindest im Nachhinein. Gibt es denn eine Art Dunkelziffer aus Ihrer Sicht als Propagandaforscher? Sind wir dem sehr viel mehr ausgesetzt, als wir denken?
Das auf jeden Fall. Also die Dunkelziffer ist riesig. Stichwort kognitive Kriegsführung der NATO. Sie sehen keine Fernsehsendung, keine Radiosendung, keinen YouTube-Beitrag, wo unten irgendwo ein Spruchband durchläuft im Sinne von, Achtung, hier findet gerade kognitive Kriegsführung statt und Ihr Verstand soll eigentlich beeinflusst werden, manipuliert werden, sondern das Ganze findet immer unbewusst statt. Wir können es aus den militärischen Dokumenten natürlich auslesen von allen beteiligten Nationen. Das ist jetzt kein rein westliches Programm, sondern das haben die Chinesen, das haben die Russen und natürlich viele kleinere Nationen ganz genauso, dass sie sagen, der Verstand des Menschen, zum Beispiel über soziale Netzwerke, ist ganz gezielt der neue Kriegsschauplatz der Zukunft. Von Seiten der NATO aus heißt es, wir möchten diesen neuen, sechsten Kriegsschauplatz festlegen, den Menschen selbst. Das heißt, tagtäglich sind unsere Gedanken und Gefühle im Zentrum von einer erbitterten psychologischen Kriegsführung. Und da ist die Dunkelziffer natürlich unglaublich groß. Da werden wir als Wissenschaftler auch noch wirklich Jahre, Jahrzehnte brauchen, das ganze Ausmaß aufzuklären. Stichwort Kampf gegen Desinformation, Stichwort Digital Services Act, wo einfach Netzwerke zensiert werden. Wir haben keinen Einblick, wie die Algorithmen funktionieren von YouTube, von Instagram, von TikTok und so weiter, was ja kürzlich auch aufgekauft wurde. Wichtig ist, überhaupt darüber aufzuklären, zu verstehen, wie die Techniken funktionieren. Das ist was, was mich auch antreibt. Ich sage, diese ganzen Techniken, sie führen uns immer wieder an Schlachtfelder, sie führen uns immer wieder in Kriege, die wir nicht verstehen, die niemals zu unserem Besten sind. Und da sage ich, ein erster Schritt hin zum Frieden ist, dass wir Propaganda neutralisieren. Und dafür braucht es das Verständnis, dass wir tagtäglich eigentlich in ihrem Zentrum stehen. Und je mehr wir uns dessen bewusst sind, desto besser kommen wir auch wieder raus aus dieser Nummer.
Tagtäglich werden wir auch vom Staat gewarnt, dass Desinformation verbreitet werde, Fake News, und dass wir das bloß nicht glauben sollen. Dann ist aber natürlich wieder die Frage, wer ist die Jury, die sagt, das ist Desinformation und das ist die Wahrheit? Der Staat selber, zum Beispiel die deutsche Regierung, die warnt vor Desinformation, die hat ja auch wieder eine Agenda, die hat auch wieder eine Position. Also könnte ja auch sein, dass Propaganda mit Propaganda bekämpft wird. Besteht die Gefahr?
Ja, natürlich, genau so ist es. Also dieser angebliche Schutz gegen Desinformation, das sage ich als Wissenschaftler wirklich ganz offen und ganz klar, der ist unehrlich, der ist verlogen, weil wenn wir uns nochmal ein konkretes Beispiel anschauen, Dunja Hayali, das ist eine deutsche Journalistin, hat vor kurzem im Morgenmagazin gesagt, der Iran wäre ein völkerrechtswidriges Regime. Es gibt aber keine völkerrechtswidrigen Regierungen, weil das Völkerrecht überhaupt keine Aussagen über die Legitimität von Regierungen macht. Also diese Aussage wäre jetzt einfach ganz klar falsch. / Desinformation, / Fake News. Ich habe es dann auch als Wissenschaftler an die entsprechenden Meldestellen gemeldet und ich habe bis jetzt noch keine Rückmeldung erhalten. Also da sieht man schon, was Desinformation ist, was Fake News ist. Wird jeweils sich passend hingedreht, wie man es gerade selbst verwenden möchte. Und darum halte ich diesen Kampf für unehrlich und eigentlich für Bemühungen, hier den öffentlichen Diskursraum, der ja ganz wichtig ist für eine Demokratie, noch mehr unter die Kontrolle zu bekommen, als es eh schon der Fall ist.
Was sagen Sie, wenn jemand die Moralkarte zieht und sagt, Propaganda ist nicht immer zwingend falsch und böse? Wenn es den Bösen an den Kragen geht, dann ist doch Propaganda eigentlich ein taugliches Mittel.
Ja, so hat es natürlich jede Regierung und jedes Unternehmen etc. immer gerechtfertigt. Jeder Herrscher hat immer gesagt, ich mache es nur, weil ich eigentlich für das Gute kämpfe. Und da ist einfach meine Position, die habe ich, bevor ich auch an die Öffentlichkeit gegangen bin und bevor ich diese Forschung da weiter vertieft habe, habe ich festgelegt, ich möchte niemals dazu beitragen, dass es noch mehr Propaganda gibt auf dieser Welt. Ich halte das für den falschen Weg, auch keine Propaganda für das Gute in Anführungsstrichen. Ich kriege immer wieder auch verlockende Angebote von großen Unternehmen, Einzelpersonen etc., wo dann gesagt wird, Mensch, Sie sind ja da Experte, können Sie uns dann nicht mal bei einer Kampagne helfen? Klammer auf, es ist nur für das Gute. Und ich lehne diese Anfragen alle ab. Da sage ich für mich, es braucht Aufklärung und nicht mehr Propaganda in dieser Welt. Und dafür setze ich mich ein.
Verwirrung, Verdrehung, Verfälschung als Waffe im Krieg. Im Gespräch war der Amerikanist und Propagandaforscher Jonas Tögel. Besten Dank, Herr Tögel.
Vielen Dank fürs Gespräch. We'll be right back.
Wer in der Schweiz kein Asyl bekommt, muss das Land verlassen. Theoretisch jedenfalls. Doch die Realität sieht oft anders aus. Die vorläufige Aufnahme wird immer häufiger zum Dauerzustand. Nicht zuletzt, weil das Bundesverwaltungsgericht den Begriff der Unzumutbarkeit einer Wegweisung immer weiter ausdehnt, sei es wegen gesundheitlicher Standards, die im Ausland nicht Schweizer Niveau erreichen, oder wegen einer Entwurzelung durch jahrelange Verfahrensdauer. Kritiker sagen, die Richter schaffen am Gesetzgeber vorbei neues Recht. Zu diesen Kritikern gehört der Rechtsanwalt und Thurgauer SVP-Nationalrat Pascal Schmid, den ich nun bei mir begrüße. Guten Tag, Herr Schmid.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Schmid, ein Beitrag in der NZZ schildert einige Fälle, in denen Personen bleiben dürfen, obwohl sie eigentlich kein Asylrecht haben, etwa ein Gewalttäter aus dem Kosovo oder eine Familie aus Nordmazedonien. Man könnte nun natürlich auch einfach sagen, das ist ein für die Schweiz typischer Akt humanitärer Großzügigkeit. Für Sie auch?
Also ich glaube, und die Fälle, die man da in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen hat, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Aber ich meine, die humanitäre Tradition der Schweiz, die darf nicht dahin gehen, dass wir Leute aufnehmen, die kriminell sind. Und genau das ist ja passiert. Das System wird immer mehr völlig ausgehöhlt. Ich meine, das Asylsystem wurde einmal geschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg, um primär europäische Flüchtlinge, vor allem Kriegsflüchtlinge, aufzunehmen. Und davon haben wir uns über die Jahrzehnte hinweg meilenweit entfernt. Auch meilenweit entfernt vom gesunden Menschenverstand und von den eigenen Interessen unserer Bevölkerung. Und wir nehmen viel zu viele auf, die eigentlich gar nicht hier sein dürften. Und das ist ein Problem und das darf so nicht weitergehen.
Entfernt hat man sich offenbar auch vom Gesetzestext, der ja eigentlich vorsieht, dass eine Wegweisung nur bei einer lebensbedrohlichen medizinischen Notlage unzumutbar ist. Das Gericht gewährt das Bleiberecht nun aber schon oft dann, wenn die Behandlung im Heimatland lediglich teurer oder qualitativ schlechter ist. Wo ziehen Sie die Grenze? Ganz klar beim Gesetzestext oder sehen Sie da ein bisschen Spielraum?
Ja, das ist richtig. Ich stelle die vorläufige Aufnahme ohnehin ganz grundsätzlich in Frage. Und das ist auch das, was die SVP mit der Grenzschutzinitiative fordert, dass die vorläufige Aufnahme abgeschafft wird. Weil die wurde mal geschaffen. Das ist etwas, das es eigentlich nach der Genfer Flüchtlingskonvention gar nicht braucht, weil das sind ja alles nicht Flüchtlinge, die da aufgenommen werden. Man spricht immer von den Geflüchteten und von den Flüchtlingen. Aber das sind abgewiesene Asylbewerber, die also nicht politisch verfolgt sind, die keinen Asylgrund haben, die werden dann vorläufig aufgenommen in eigentlich zwar die Idee in ganz bestimmten Fällen, nämlich dann, wenn zum Beispiel Krieg herrscht im Heimatland, aber eine Person nicht konkret verfolgt ist oder wenn Katastrophen da herrschen. Aber das war ganz sicher nicht gedacht für Fälle, wie in diesen Beispielfällen die medizinische Versorgung im Heimatland nicht auf Schweizer Niveau ist. Das macht das Ganze ja völlig absurd.
Medizinische Gründe sind nicht die einzigen. Nehmen wir einen Fall aus Guinea. Weil das Gericht 4 Jahre für seinen Entscheid brauchte, galt der betreffende Mann danach als entwurzelt von seiner Heimat und durfte bleiben. Das klingt so, wie wenn das Gericht seine eigene Langsamkeit mit Bleiberechten belohnt. Das kann ja wahrscheinlich nicht die Idee sein.
Das ist ganz sicher nicht die Idee. Das ist natürlich skandalös. Also die ganze Rechtsprechung, diese Ausweitung ist absolut skandalös. Und wenn dann noch Leute vorläufig aufgenommen werden, die Freiheitsstrafen bekommen haben von mehr als einem Jahr, dann ist das nicht nur skandalös, dann ist das klar gesetzeswidrig, weil das Gesetz schließt das aus. Also bei längerfristigen Freiheitsstrafen, und das ist nach Rechtsprechung des Bundesgerichts mehr als ein Jahr, ob auf Bewährung oder nicht auf Bewährung, das spielt keine Rolle, dann ist eine vorläufige Aufnahme ausgeschlossen. Und was das Bundesverwaltungsgericht bei diesem Fall des Kosovaren, der da in Zürich dann einen Schweizer Juden angegriffen hat, gemacht hat, das ist gesetzeswidrig, das ist skandalös und das ist ein krasses Fehlurteil.
Wenn wir diesen Fall aus Guinea nochmal anschauen, dieser Begriff Entwurzelung mutet ja ohnehin nicht so an, als wenn er explizit in einem Gesetzestext stehen würde. Ich kann mir das schlecht vorstellen. Werden da Begriffe erfunden und gibt das nicht irgendwo auch ein Problem mit der Gewaltenteilung, wenn Richter solche Begriffe prägen?
Ja, natürlich. Also das ist natürlich die große Frage, oder wohin geht die Justiz? Ich glaube schon, dass sich diese Debatte in Zukunft noch viel mehr stellen wird, weil wir stellen einfach fest, dass da immer mehr Aktivisten in den Gerichten arbeiten und die halt ihren Vorstellungen zum Durchbruch verhelfen wollen. Das ist natürlich extrem gefährlich. Das ist ein schmaler Grat und wir haben eine Gewaltenteilung und die ist ganz wichtig. Und die Legislative, der Gesetzgeber, und das ist in der Schweiz das Parlament und dann oft auch das Volk, das darüber abstimmt, gibt die Richtung vor und legt fest, was grundsätzlich gilt und die Gerichte müssen das anwenden. Und wenn sie das dann in diesem Beispiel jetzt des Kosovaren dann wirklich komplett ignorieren und sich darüber hinwegsetzen und Gesetzestexte aushebeln und dann vorläufige Aufnahmen verfügen, obwohl das in solchen Fällen ausgeschlossen wäre, das geht einfach nicht. Also ich meine, dann sind es die Richterinnen und Richter, die so etwas entscheiden, die die Gewaltenteilung klar verletzen. Und das müssen wir kritisieren und das müssen wir anschauen. Das darf so nicht gehen. Das bringt das ganze Gefüge in einem gewaltenteiligen Rechtsstaat durcheinander.
Was ja auch auffällt, die Zahl der Angestellten am Bundesverwaltungsgericht steigt, aber die Zahl der Urteile sinkt. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das Gericht diesen Pendenzenberg einfach nicht in den Griff bekommt in den Asylverfahren?
Ja, wenn man dann schaut, was da alles geschrieben wird in diesen Urteilen, viel zu lange Erwägungen. Nochmals diesen Beispielfall, wenn es eigentlich klar ist, dass es keine vorläufige Aufnahme geben kann, wegen einer langfristigen Freiheitsstrafe, und man dann trotzdem eine Verhältnismäßigkeit prüft und dann das noch im Detail alles anschaut auf 20, 30 Seiten, ich meine, dann stimmt ja etwas nicht. Also die Urteile könnten ja in vielen Fällen, gerade in klaren Fällen, auch viel kürzer sein, also da fehlt jede Effizienz. Und ja, das ist dann das Ergebnis, dass immer mehr Richterinnen und Richter da arbeiten, aber die erledigten Fälle pro Kopf auch abnehmen. Das geht natürlich völlig in die falsche Richtung. Und ich meine, also Richterinnen und Richter, die individuellen Interessen jetzt in solchen Fällen über das Sicherheitsinteresse unserer Bevölkerung stellen, wie dieser Beispielfall dieses Kosovaren zeigt, aber ganz viele andere Fälle auch zeigen und die dann Aufenthaltsrechte in der Schweiz verteilen, ohne Gesetzesgrundlage. Diese Richter sind selber eine Gefahr für unsere Sicherheit in der Schweiz.
Aber woher kommt das denn, wenn das so ist, wie Sie sagen, dass eine gewisse Haltung offenbar beim Bundesverwaltungsgericht vorherrscht, eine bestimmte Ideologie offensichtlich auch? Wie kann sich so etwas entwickeln bei einem Bundesgericht?
Ja, dieser richterliche Aktivismus ist eine Tendenz, die sich halt schon immer mehr entfaltet hat in den letzten 10, 20 Jahren. Das, meine ich, war bis zur Jahrtausendwende überhaupt kein Thema. Das gab es gar nicht. Die Richter haben Gesetze angewendet und sie haben klar gewusst, wann eben die Grenzen da sind. Und dass man sich über einen sehr klaren Gesetzeswortlaut, wie jetzt in diesem Beispielfall, oder auch über eine klare Vorstellung und Haltung des Gesetzgebers hinwegsetzt, das ist schon neu und das ist hochproblematisch und das erschüttert das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat. Und es befördert letztlich auch im Asylbereich die Missbräuche. Es führt ja dazu, dass am Schluss jeder, der das irgendwie in die Schweiz schafft, dann hier bleiben kann, wenn nicht als Flüchtling, weil er keinen Asylgrund hat, dann einfach als vorläufig aufgenommen. Und das kann es nicht sein. Das ist nicht die Idee. Da braucht es wieder viel mehr Konsequenz. Und ich erwarte von den Gerichten, dass sie die Gesetze anwenden, aber nicht mehr und nicht weniger.
Es gibt einen Vorstoß im Parlament von einem Parteikollegen von Ihnen, der eine Verschärfung möchte, der den Spielraum der Richter massiv einschränken will in dieser Frage. Was genau soll sich damit ändern?
Ja, es ist im Detail etwas kompliziert, aber ich will da nicht zu juristisch werden. Es sind eigentlich drei Gründe, die eine vorläufige Aufnahme aktuell erlauben. Eben vorläufige Aufnahme von abgewiesenen Asylbewerbern, das muss man immer wieder betonen, weil darum geht es und das ist ja eigentlich insofern schon hochproblematisch. Das ist in drei Fällen möglich, wenn es nicht zulässig ist, eine Person in den Heimatstaat zurückzuschaffen. Das ist eigentlich der einzige Fall, der Sinn macht, weil da geht es um das sogenannte Non-Refoulement-Prinzip. Also wenn klar ist, dass eine Person, wenn sie zurückgeschafft wird, dass sie zum Beispiel gefoltert wird, dann ist das nicht zulässig aus völkerrechtlichen Gründen. Dann kommt aber hinzu die Unmöglichkeit, jemanden zurückzuschaffen. Und das ist ein Grund, der am Verhalten dieses Asylbewerbers liegt, weil er sich einfach weigert, zurückzugehen. Könnte aber, das ist gerade bei vielen Eritreern der Fall. Auch sehr problematisch, dass man ihre Renitenz dann belohnt mit einer Aufnahme. Das ist eigentlich völlig absurd. Und der dritte Grund, da ist das größte Problem, die Unzumutbarkeit. Und das ist natürlich auch ein Begriff, der sehr offen ist. Was ist denn zumutbar, was nicht? Weil für den Gesetzgeber war es klar, was gemeint ist damit. Das sind eben Kriegswirren im Heimatland, Katastrophen im Heimatland, aber sicher nicht eine etwas schlechtere medizinische Versorgung als in der Schweiz. Weil ich meine, man kann die ganze Welt in die Schweiz kommen und hier bleiben und bekommt am Schluss noch eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit der Wegweisung. Ich meine, das ist absurd.
Stichwort, dann würde die ganze Welt kommen. Befürchten Sie, dass die aktuelle liberale Praxis des Gerichts eine Art Pull-Faktor darstellt, dass also selbst Menschen mit aussichtslosen Gesuchen erst recht in die Schweiz kommen, weil sie wissen, da gibt es einen schlanken Nebenweg, um zu bleiben?
Davon bin ich überzeugt. Ich meine, schauen Sie mal die Zahlen an. Seit dem Jahr 2000 wurden in der Schweiz etwas mehr als 650.000 asylrechtliche Gesuche gestellt. Und 17% davon, das waren echte Flüchtlinge. In den Medien lesen Sie immer nur von den Geflüchteten, das heißt dann, es sind Kriegsvertriebene und so weiter, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Nur 17% waren echte Flüchtlinge, aber geblieben sind 70%. Und das zeigt ja, was komplett falsch läuft in unserem Asylsystem. Es können viel zu viele bleiben, die gar nicht bleiben dürften. Und die Justiz hat in diesem Bereich ein Eigenleben entwickelt. Und über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, ja, ich meine, da können Sie jedes Gesetz aushebeln, da können Sie, finden Sie immer irgendeinen guten Grund im Einzelfall, wieso Sie das Gesetz nicht anwenden. Aber das ist definitiv nicht die Aufgabe der Justiz. Die Justiz muss Gesetze anwenden. Und wenn der Gesetzgeber, das Parlament, das Volk, klare Wertungen, klare Entscheidungen getroffen hat, dann erwarte ich von den Gerichten, dass sie das umsetzen und nicht Wege suchen, wie sie die Gesetze aushebeln können. Weil das führt dann genau dazu, dass viel zu viele in unserem Land bleiben können, die gar nicht bleiben dürften. Und sie nehmen letztlich auch echten Flüchtlingen den Platz weg. Und sie gefährden die humanitäre Tradition der Schweiz. Davon bin ich überzeugt, das sage ich immer, den Linken und Grünen, die das gut finden, dass das völlig in die falsche Richtung geht und das ganze System von unserer Bevölkerung irgendwann einfach überhaupt nicht mehr akzeptiert wird.
Sie sagen, das Gericht hat ein Eigenleben entwickelt. Das würde auch dafür sprechen, dass man eine Art Reorganisation durchführt, dass die Politik hier stärker durchgreift und dafür sorgt, dass das gar nicht mehr möglich ist im Rahmen dieses Gerichts.
Es braucht einfach klarere Bestimmungen in Gesetzen. Und es gibt ja schon einige, ein Beispiel die Härtefallklausel bei Landesverweisungen im Strafrecht. Das ist auch so eine Klausel, da hat es vor 10 Jahren mal geheißen, die wird dann pfefferscharf umgesetzt. Ich meine, heute sehen wir, dass 40% aller Kriminellen in der Schweiz, die eigentlich eine obligatorische Landesverweisung bekommen müssten, das bekommt man dann nicht, für einen Diebstahl, das sind dann schwere Delikte, und 40% sind offenbar Härtefälle, schwere Härtefälle steht im Gesetz. Das wird von den Gerichten ja nicht angewandt, weil ich meine, nach gesundem Menschenverstand ist ja klar, dass höchstens 5% der Fälle wirklich schwere Härtefälle sein können. Also der Gesetzgeber hat sich da bemüht, hat sogar schwere Härtefälle ins Gesetz geschrieben, das sieht man selten. Und die Gerichte machen doch etwas anderes draus. Also ich glaube, es braucht halt da wirklich Automatismen, es braucht klare Regeln im Gesetz und weniger Gummiregeln, die dann eben diese Ermessensprüfungen in allen Fällen ermöglichen und es ermöglichen, dass dann, wie hier, Kriminelle in der Schweiz bleiben können. Weil wer will das? Das will niemand.
Gekommen, um zu bleiben. In der Schweiz können selbst abgewiesene Asylbewerber dank Richtersprüchen auch mal auf Dauer verharren. Zu Gast dazu war der SVP-Nationalrat und Rechtsanwalt Pascal Schmid. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Milius.
Den Freien Demokraten in Deutschland wird immer mal wieder der baldige Tod prognostiziert. Die jüngsten Wahlen vom Sonntag waren auch alles andere als ein Lebenszeichen. Woran liegt's? Der Kommentar von Martin Mocharski.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Weise Worte von Christian Lindner, an die er sich und an die sich auch seine einstige Partei, die FDP, in den vergangenen Jahren vielleicht besser gehalten hätten, dann stünden die Magenta-Liberalen ganz bestimmt nicht dort, wo sie heute stehen. Nicht vor dem Abgrund, sondern bereits einen Schritt weiter. Wenn selbst der amtierende Bundeskanzler Friedrich Merz den Freien Demokraten den Tod attestiert, dann ahnt man, dass sich auf der politischen Bühne in Deutschland tatsächlich etwas Fundamentales ereignet hat. Ganze 4,4% der Wähler haben bei der zurückliegenden Landtagswahl der FDP in ihrem einstigen Stammland Baden-Württemberg ihr Vertrauen ausgesprochen. Das ist kein Weckruf mehr, das ist ein vernichtendes Urteil, ohne die Möglichkeit einer Revision. Ein Blick auf die Umfragewerte in den Bundesländern, in denen die FDP noch vertreten ist, allzu viele sind es nicht mehr, lässt erahnen, dass ihr Weg in die Bedeutungslosigkeit kaum mehr umkehrbar sein dürfte. In keinem einzigen dieser Bundesländer käme sie, wären dort am kommenden Sonntag Landtagswahlen, auf 5%. Jetzt könnte man natürlich zu dem Schluss kommen, dass der Niedergang der Freien Demokraten, der nach Meinung vieler ihrer einstigen Wähler vollumfänglich selbst verschuldet ist, gleichbedeutend wäre mit der breiten Ablehnung des Liberalismus, insbesondere des Wirtschaftsliberalismus oder auch klassischen Liberalismus durch weite Teile der Bevölkerung. Nichts könnte jedoch falscher sein. Die FDP ist nicht gescheitert, weil sie etwa zu marktradikal gewesen wäre, sondern ganz im Gegenteil, weil sie nicht marktradikal genug gewesen ist. Statt konsequent auf den Abbau der Bürokratie, die Senkung oder Abschaffung von Steuern oder grundsätzlich die Reduzierung staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft hinzuarbeiten, verschrieb sie sich mehr und mehr dem sogenannten Sozialliberalismus. Also nichts anderem als der staatlich-interventionistischen Gesellschaftsklempnerei rot-grüner Prägung. Das gipfelte etwa in der Zustimmung zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, das unter anderem Gefängnisstrafen für diejenigen vorsieht, die sich weigern, einen biologischen Mann als Frau zu bezeichnen. Man wollte als FDP eben anschlussfähig bleiben und sich so alle Optionen einer Regierungsbeteiligung samt den dazugehörigen Privilegien offenhalten. Hinzu kam sehr wahrscheinlich auch die Angst, in dem auf Ökosozialismus getrimmten öffentlich-rechtlichen Medienbetrieb als sozial kalt, klimaleugnend oder möglicherweise sogar rechtsdiskreditiert zu werden. Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Das Glück ist stattdessen mit den Kühnen. Und besonders viel Kühnheit hätte es seitens der FDP nicht einmal gebraucht, um für eine Politik einzutreten, die weite Teile der nettosteuerzahlenden Bevölkerung sowieso befürwortet. In der Analyse, woran es hier in Deutschland nämlich gerade hapert, sind sich im Grunde genommen alle einig. Zu viel Bürokratie, zu hohe Steuern und Sozialabgaben, zu hohe Energiekosten. Die Folgen davon sind bekannt. Rekordinsolvenzen, steigende Arbeitslosigkeit, die Abwanderung der Industrie ins Ausland. Der Wohlstand schwindet, der Frust in der Bevölkerung steigt. Ob nun die verbliebenen Parteien des selbsternannten demokratischen Spektrums, deren einziger Kitt die Verhinderung einer AfD-Regierung bzw. AfD-Regierungsbeteiligung ist, willig oder fähig sind, die Probleme anzugehen, die sie selbst verursacht haben, darf mindestens bezweifelt werden. Auf der politischen Bühne oder vielmehr auf dem politischen Marktplatz erscheint mit dem Verschwinden der FDP nun eine Angebotslücke, die in Wahrheit schon seit Jahren existiert, die jedoch durch die bloße Existenz dieser Partei immer noch notdürftig verdeckt worden ist. Die Nachfrage nach einer Politik, die Leistung belohnt, staatliche Bevormundung zurückdrängt und wirtschaftliche Vernunft über ideologische Experimente stellt, ist hingegen keineswegs verschwunden. Im Gegenteil, sie wächst mit jeder Betriebsschließung, mit jeder Insolvenznachricht und mit jedem neuen bürokratischen Hindernis, das Unternehmern und Arbeitnehmern gleichermaßen in den Weg gelegt wird. Politische Märkte funktionieren letztlich nicht anders als wirtschaftliche. Dauerhafte Angebotslücken bleiben selten lange unbesetzt. Früher oder später wird jemand versuchen, sie zu schließen. Und wenn dieser Moment kommt, wird sich zeigen, dass nicht der Liberalismus in Deutschland gescheitert ist, sondern lediglich jene Partei, die einst vorgab, ihn zu vertreten.
Sie hörten einen Kommentar von Martin Mucharski. Frauen gefährden die Demokratie. Das klingt nach einer ziemlich steilen These, vor allem im zeitlichen Umfeld des Weltfrauentags und angesichts eines feministisch geprägten Zeitgeists, der auch die Medien beherrscht. Aufgestellt hat die These allerdings kein frauenfeindlicher Mann, sondern eine Frau. Die Journalistin Daniela Niederberger in einem Beitrag mit diesem Titel im Schweizer Magazin Weltwoche. Sie sagt, dass die Frauen immer mehr wichtige Institutionen erobern, ist nicht zwingend von Vorteil für die Allgemeinheit. Wie sie darauf kommt und ob hinter der Aussage mehr steckt als eine gezielte Provokation, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Guten Tag, Frau Niederberger.
Guten Tag, Herr Milius.
Daniela Niederberger, voraussichtlich wird man Ihnen in naher Zukunft nicht gerade den Rosa-Luxemburg-Verdienstorden umhängen. Aber darüber hinaus, trauen Sie sich im Moment noch unter Frauen oder hat man Ihnen bereits deutlich gemacht, dass Sie dort nicht sicher wären? Wie sahen die Reaktionen auf diese These aus? Gab es überhaupt welche?
Es ist tatsächlich so, dass ich am Anfang mich gar nicht getraut habe, den Artikel an meine Freundinnen weiterzuleiten oder ich habe auch gar nichts darüber erzählt. Und ich habe es dann 2 Wochen später, nachdem er schon in der Zeitung war, getan und war erstaunt. Die meisten haben gesagt, spannend, interessant, habe ich so noch gar nie gedacht. Andere waren natürlich nicht voll einverstanden, aber es war weniger schlimm, als ich befürchtet habe.
Da müssen jetzt natürlich auch unsere Hörer noch erfahren, was da drin steht. Wenn Sie zusammenfassen können, warum Sie eben nicht jubeln, wenn die Frauen aufholen, beispielsweise an Universitäten, in Redaktionsstuben oder in Geschäftsleitungen zahlenmäßig zulegen, welche negativen Begleiterscheinungen orten Sie denn da?
Zuerst muss ich mal sagen, die These von der großen Feminisierung habe nicht ich mir aus dem Finger gesogen. Das stammt von der amerikanischen Autorin Helen Andrews. Das hat dann ein großes Echo gegeben. Sie hat beobachtet, das können wir auch beobachten, dass eben wichtige Institutionen, große Medien Frauenmehrheiten haben. Und in den Unis gibt es mehr Studentinnen als Studenten, vor allem in den Rechtswissenschaften, wo 2/3 der Studierenden Frauen sind. In den Medien gibt es auch Mehrheiten. In wichtigen Medienhäusern wie dem Schweizer Fernsehen, große Parteien sind frauendominiert. Das ist die These von Helen Andrews, der ich dann nachgegangen bin. Es werden weibliche Verhaltensmuster eben dann mit der wachsenden Zahl der Frauen. Weibliche Verhaltensmuster, die werden dann dominant und werden bevorzugt vor dem Männlichen. Das Männliche gilt dann als toxisch etc., das kennen wir alles. Und in den USA können Frauen sogar klagen, wenn sie finden, das Arbeitsklima sei zu männlich toxisch. Jetzt wird eben überall, das kann man ja in der Schweiz und in Deutschland beobachten, in jeder Firma und Institution ist Inklusion, Diversität, Schutz der Minderheiten, Genderbeauftragte, all das wird sehr groß geschrieben und das ist eigentlich eine Folge der Feminisierung. Das ist nicht eine Ideologie, sondern eine Folge davon, dass es mehr Frauen hat, dass das Weibliche bevorzugt wird. Das ist nicht unbedingt gut. Frauen haben sehr viele gute Eigenschaften, aber an diesen Orten fehlt dann die Innovation, weil Innovation hat mit Wettbewerb, mit offener Debatte, mit Risiko zu tun. Und darin sind Frauen, das kann man messen, viel schlechter. Also die sind da nicht auf der gleichen Höhe und darum kann man dann auch sehen, dass in diesen Institutionen eigentlich das Ganze mehr nach innen gerichtet wird. Man schaut, dass es allen wohl ist, allen gut geht, jede Minderheit ist willkommen, aber die Innovation fehlt.
Jetzt könnte man natürlich entgegnen, na gut, bisher waren einfach die männlichen Verhaltensweisen absolut dominant und überwiegend und Männer sind ja jetzt auch nicht einfach nur über jeden Zweifel haben, die bringen auch ein paar Defizite mit. Und jetzt schwappt es mal in die andere Richtung. Glauben Sie, dass das, was wir bis jetzt hatten, in dem Sinne besser war oder bräuchte es einfach 50-50 von beiden oder wie sieht das genau aus?
Ja, wahrscheinlich bräuchte es 50-50 von beiden. Man kann ja sehr viel Negatives sagen über die, so wie es bisher war, aber es gab Innovation, es gab Erfindungen, man kam vorwärts und wenn das zum Erliegen kommt, dann ist das nicht gut und da kommt dazu, Frauen sind konsensorientiert. Das kommt aus der Urgeschichte. Sie waren in der Gruppe für das Großziehen der Kinder zuständig und da ist es sehr wichtig, dass ein ruhiges, angenehmes, friedliches Klima herrscht. Offene Debatten werden vermieden, es geht dann eher hintenrum, im Versteckten, man intrigiert, aber eigentlich sollte es friedlich sein.
Also ich kann das jetzt nachvollziehen, die Verhaltensweisen sind anders, aber wie äußert sich das ganz konkret? Nehmen wir eine Universität, wenn die jetzt vor allem weiblich geprägt ist. Sie sprechen von einer fehlenden Innovationskraft, die sich breit macht. Was passiert denn ganz genau zum Beispiel mit einer Universität, wenn sie plötzlich weiblich dominiert ist?
Was dann passiert, ist folgendes, dass männliche Spitztalente, also Männer, die ehrgeizig sind, die vorankommen wollen, die verabschieden sich, die gehen jetzt, das kann man beobachten, an private Firmen, Unis, Google hat solche, auch andere Tech-Firmen, die ziehen die Begabtesten, die Spitzentalente an, vor allem jetzt natürlich aktuell wird da in Sachen KI geforscht und diese Firmen, Unis, die sagen auch, die staatlichen Hochschulen, wo es jetzt sehr viele Frauen hat, die sind viel zu langsam, die gehen am Markt vorbei, die sind nicht vorne dabei. Das ist eine negative Folge zum Beispiel. Dafür wird allen schön geschaut. Es hat ein, ich sage jetzt mal böse, ein kuscheliges Klima. Es stimmt für alle, aber die Männer verabschieden sich.
Was Sie auch sagen, canceln ist weiblich. Wenn das so ist, warum ist es so? Sind Frauen intoleranter gegenüber anderen Meinungen oder woher kommt das?
Ja, das kann man messen in politischen Umfragen, überhaupt in Umfragen. Frauen sind intoleranter gegenüber anderen Meinungen. Und was sie auch gerne viel lieber tun als Männer, sie zensurieren, sie sind im Zweifelsfall gegen die freie Rede. Da gibt es diverse Umfragen an Unis. Studentinnen sind sehr viel häufiger für die Einschränkung der Meinungsfreiheit, für das Verbieten von Büchern, für das Canceln von Vorträgen oder überhaupt von Professuren, wenn die Meinung, die diese Leute äußern, nicht im Meinungskorridor verläuft und nicht im Gruppenkonsens sich befindet. Also Frauen sind deutlich häufiger für Zensur. Sie können auch Anwaltschaftlichkeit, also das sich einsetzen eben für Minderheiten, das helfen, das anwaltschaftliche Forschen nicht von der objektiven Wissenschaft trennen. Sie wollen es nicht, sie können es nicht. Sogar Professorinnen äußern sich in diese Richtung. Männer sind ganz klar für eine Trennung. Hier die objektive Wissenschaft, die Debatte, die Wahrheitssuche und da auf der anderen Seite die Anwaltschaftlichkeit. Und wenn das verloren geht, wenn die Wissenschaft nicht mehr frei ist, wenn sie zensuriert wird, wenn Leute gecancelt werden, wenn man keine offene Debatte mehr führt, eine freie Wissenschaft ist wichtig für eine Demokratie. Ebenso wie freie Medien. Und da kann man das auch beobachten, dass Frauen dominierte Redaktionen, bei denen ist der Konsens, das Narrativ wichtig und wer Fragen außerhalb bearbeiten möchte oder Fragen stellt, die vielleicht unangenehm, lästig sind, Folgen der Migration zum Beispiel, dann hat man das nicht gerne, man möchte das gar nicht thematisieren, aber auch freie Medien sind unerlässlich für eine Demokratie.
Bleiben wir gleich bei den Medien. Sie haben da ja auch einen Einblick als Journalistin. Ich habe den Eindruck, das, was Sie beschrieben haben, diese Zensur, diese Angst, etwas Falsches zu sagen oder zu schreiben, die drückt durchaus auch bei Männern, bei männlichen Journalisten durch. Ist das die Folge dieser Feminisierung, dass die sich gewissermaßen anpassen?
Ich würde sagen, ja. Die passen sich an, weil kein Mann möchte ja irgendwie als Antifeminist, als Frauenfeind, als wahrscheinlich auch als Rassist bezeichnet. Also niemand möchte so bezeichnet werden. Auch Männer haben da Angst. Und offenbar, wenn Frauen eine gewisse Zahl, also sagen wir jetzt 50 oder ein bisschen mehr, erreichen in einem Bereich, dann kippt das, dann gewinnen die weiblichen Verhaltensmuster an Oberhand, dann passen sich die Männer an und das alles läuft jetzt so unter dem Deckmantel. Ja, ich bin woke, man ist woke. Aber wenn man sich überlegt, dass woke ist eigentlich einfach Feminisierung, dann eröffnet das neue Blickwinkel.
Das heißt, diese Entstehung der Wokeness, die hängt direkt mit der fortschreitenden Feminisierung zusammen. Das ist etwas, was die von Ihnen bereits erwähnte Journalistin Helen Andrews auch behauptet. Da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen diesen Entwicklungen.
Sie sagt das und für mich tönt das sehr nachvollziehbar, ja. Das ist im gleichen Zeitraum passiert, wo die Unis, die Medien, große Firmen massiv mehr Frauen plötzlich hatten, kam ja das Thema Wokeness auch auf.
Sie haben jetzt ein bestimmtes Bild der Frau auch gezeichnet, das eher so in Richtung moralisch als pragmatisch geht. Und das klingt nach dem Bild der von Emotionen gesteuerten Frau. Und sehr viele Frauen wehren sich gegen dieses Bild, das über Jahre und Jahrzehnte gepflegt wurde und sagen, nein, Moment mal, ich kann auch ganz anders sein. Das ist ein altes Bild. Verstehen Sie, wenn jetzt auch Frauen gibt, die sagen, das entspricht mir nicht. Was tut die Frau da? Was behauptet sie?
Das verstehe ich voll, weil was man nicht vergessen darf, ich spreche ja von, oder auch Helen Andrews, von Frauen als Gruppe und von Männern als Gruppe. Natürlich gibt es Männer, die sind ganz anders. Es gibt Frauen, die sind ganz anders. Die entsprechen dem nicht. Aber wenn man das dann statistisch anschaut, diese beschriebenen Verhaltensweisen, dass Frauen Empathie vor Rationalität stellen, Zusammenhalt vor Wettbewerb, Sicherheit vor Risiko, über alle Frauen gesehen als Gruppe stimmt das. Aber Einzelne können natürlich ganz anders sein. Ich möchte auch gar nicht, dass das negativ tönt, dass man die weiblichen Eigenschaften, die ich jetzt erwähnt habe, es liegt mir fern, das als schlecht zu bezeichnen. Die sind sehr wertvoll. Nur bringen sie in großen Bereichen der Gesellschaft möglicherweise negative Folgen.
Wir haben über Universitäten und den Medienbetrieb gesprochen. Sie haben aber auch schon erwähnt, dass gerade das Rechtsstudium jetzt mittlerweile sehr weiblich geprägt ist. Das bedeutet, irgendwann sind natürlich auch mehr Frauen beispielsweise in Staatsanwaltschaften oder in Richterpositionen. Wie wird sich das im Rahmen des Rechtsstaats auswirken aus Ihrer Sicht?
Wahrscheinlich nicht sehr gut. Das schreibt auch eben Helen Andrews. Davor habe sie am meisten Angst vor der Feminisierung der Justiz. Wenn jetzt Empathie und Gefühle vor den Buchstaben des Gesetzes liegen, wenn Meinung und Anwaltschaftlichkeit das Urteil einer Richterin färbt, wenn Empathie durchdringt ins Urteil und nicht mehr jeder vor dem Gesetz gleich ist, ich habe dann doch nach Beispielen gesucht, das kann man beobachten, dann wird es gefährlich, weil ein funktionierender Rechtsstaat ist sehr wichtig. Man kann beobachten, dass Richterinnen gerade bei Prozessen zu Migrantengewalt in Hamburg, wo eine 15-Jährige in einem Park von 10 mehrheitlich Migranten vergewaltigt worden ist und die Richterin hat dann im Prozess 8 von ihnen freigesprochen und hat irgendwo in den Medien noch gesagt, eigentlich alle Angeklagten seien ihr sympathisch und man liest es bei Urteilen in anderen Fällen, dass Richterinnen häufig sagen, ja, diese jungen Männer, sie wussten halt nicht, dass man das hier nicht darf. Sie sind traumatisiert von der Flucht. Sie haben Gewalterfahrungen und das muss man auch sehen. Und sehr häufig sprechen Frauen dann extrem milde Urteile aus. Und dann kann man sagen, die Empathie eigentlich, Frauen haben Empathie für alles, auch für Verbrecher. Vielleicht wären sie aber härter, wenn es ein alter weißer Mann wäre, das weiß man nicht. Aber das ist negativ für ein funktionierendes Rechtssystem.
Andererseits ist Empathie natürlich ein stark positiv besetzter Begriff und niemand möchte sich eine Gesellschaft und Gemeinschaft ohne Empathie vorstellen. Wie schaffen wir es denn jetzt, dass das nicht irgendwie überschießt in diese Richtung, die Empathie aber doch nicht völlig verloren geht? Gibt es ein Rezept dafür?
Ich kenne es nicht, aber natürlich, da haben Sie völlig recht, Empathie. Ich meine, wenn man keine Empathie hat, ist man wahrscheinlich nicht menschlich, also das braucht es. Aber man kann sie wahrscheinlich auch falsch einsetzen. Wahrscheinlich ist es so, dass Frauen halt, wie die Umfragen an den Unis ja zeigen, nicht trennen können und wollen zwischen Anwaltschaftlichkeit und Objektivität. Und dann ist die Empathie, die kann dann auch gefährlich werden.
Man hat ja zum Teil den Eindruck, dass Entwicklungen wie gerade die Wokeness auch bereits ein bisschen wieder auf dem Rückzug sind, dass sich da ein bisschen Normalität langsam einschleicht. Glauben Sie, dass dieser Trend zur Feminisierung, dass sich der auch gewissermaßen von alleine wieder erledigt?
Vielleicht, man liest ja von Umfragen, es gab auch an der Uni Zürich eine, die hat dann große Diskussionen ausgelöst, dass junge Frauen, junge Studentinnen sagen, sie möchten eigentlich gar keine Karriere und sie möchten gar nicht so viel arbeiten und ihnen sei Work-Life-Balance wichtig oder sie möchten Kinder und dann vielleicht eine Zeit ganz wenig arbeiten. Vielleicht ist da eine neue Generation von Frauen hier anders. Die sieht auch, was die Kosten sind, wenn Frauen Karriere machen wollen und auch noch Mütter sein wollen. Vielleicht kommt eine neue Generation, das ist denkbar.
Aber das soll ja wahrscheinlich auch keine Generation sein, die es nicht ermöglicht, diese Karriere zu machen, nehme ich an.
Natürlich, es sollte ja völlig frei sein, jede Frau, was sie machen möchte im Leben. Meine Töchter werden an die Uni gehen, die haben jetzt die Matura im letzten Jahr bestanden. Natürlich sage ich ihnen nicht, bleibt zu Hause, heiratet früh, habt Kinder. Das ist ganz klar, jede Frau soll alle Möglichkeiten haben. Aber sie soll auch die Möglichkeiten haben, außerhalb des Konsenses und des Meinungskorridors zu denken und zu schreiben. Und das müsste wieder breiter werden.
Die Feminisierung der Gesellschaft und die Debatte über deren Auswirkungen, zu Gast dazu war die Journalistin Daniela Niederberger. Besten Dank für das Gespräch.
Besten Dank auch.
Das war Konterfunk aktuell am Mittwoch, dem 11. März. Heute geht es bei uns unter anderem kulinarisch weiter in der Sendung Leib und Speise. Dort erfahren Sie, wie man einfache und frische Frühlingsgerichte komponiert. Und ein weiteres Thema ist die anhaltende Weinkrise, die nun sogar renommierte Weingüter trifft. Leib und Speise gibt es zu hören um 10, 16 und 22 Uhr. Das war's von Konterfunk aktuell für heute. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Romy Arndt. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.